Es ist so schön, euch im neuen Jahr wiederzusehen, in eure Gesichter zu schauen. Einige lächeln, ja. Einige sind ganz ernst, warten auf das, was kommt. Ich glaube, das Jahr 2020, es wird großartig. Ja, das ist ganz wichtig. Einige haben mich begrüßt im neuen Jahr und sagen, ja, die Steuern werden erhöht und so. Und es ändert sich alles im Jahr 2020. Du kannst es alles lesen, auch irgendwo auf welt.de oder in einer Zeitung, was sich alles ändert. Wir werden sicherlich die eine oder andere Herausforderung haben. Das ist ganz klar, die es irgendwie zu meistern gilt. Aber wir haben einen großartigen Gott an unserer Seite, der auch im Jahr 2020 da ist. Und das ist wichtig, dass wir das glauben, dass es einfach ein richtig starkes Jahr wird. Und deshalb kann es einfach nur großartig werden. Ich habe die Predigt heute mit dem Titel überschrieben, Liebe ohne Worte. Wir hatten Weihnachten. Wer hat Geschenke bekommen? Ja, Geschenke bekommen. Wer hat gute Geschenke bekommen? Ja, das ist der Moment, da muss man überlegen, ob man den Abend tatsächlich, ja, das ist schwierig, aber eine kleine Herausforderung darf sein an diesem Morgen. Ein Geschenk oder eine Handlung kann manchmal mehr ausdrücken, als überhaupt eine ganze Geschichte oder du das mit Worten sagen kannst. Wir kennen dieses typische Sprichwort, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und so kann manchmal ein Geschenk viel mehr aussagen, ja, als Worte es tun könnten. Hier das Armband zum Beispiel haben mir meine Kiddies geschenkt. Da steht drinne, man sieht es von außen nicht, ja, da steht drin, I love Dad. Oh. Ja, das ist wunderbar, ne? So, also es gibt manchmal einfach Dinge, Geschenke, die sind viel mehr wert, als es sozusagen, als es kosten würde. Ja, und es ist so wichtig, dass wir Dinge ausdrücken und Aktionen haben, die wir einfach anderen Leuten schenken können. Und bevor wir in die Bibel einfach schauen, will ich das Wort Gottes ehren, weil hier auch so viel Liebe Gottes drinsteckt. Ja, viele Menschen haben Gott einfach erlebt, haben aufgeschrieben, was diese Liebe zu einem persönlich bedeutet und zu anderen Menschen. Und ich will dieses Wort Gottes ehren, weil hier einfach auch das Wirken Gottes beschrieben steht in den letzten Tausenden von Jahren. So, du lebst vielleicht maximal 120 Jahre auf dieser Erde. So, Durchschnittsalter, das wir zu erwarten haben hier in Deutschland, ist 80. Aber hier ist Gottes Wirken geschrieben von Tausenden von Jahren. Menschen, die einfach erfahren haben und das einfach niedergeschrieben haben und hat letztendlich seinen Höhepunkt gefunden in das, was wir zu Weihnachten gefeiert haben, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesendet hat, ja, damit wir Beziehung haben mit Gott. Und ich finde das so spannend. Vielleicht hast du dir das zum Jahresvorsatz gemacht, die Bibel zu lesen, aber mach es nicht nur zu einem Jahresvorsatz, sondern zu einer guten Gewohnheit, die Bibel zu lesen. Am besten jeden Tag. So, egal ob du einen Kaffee trinkst, egal ob du in der Bahn bist, so lass es nicht nur bei einem Vorsatz bleiben. Meine Erfahrung ist, gute Gewohnheit, ja, man braucht 6 bis 9 Monate, bis das so richtig im Leben implementiert ist. Ich habe euch erzählt von dem Hobby, Schwimmen, was ich jetzt angefangen habe, so ich kann jetzt fast sagen, ja, ein paar Monate, 6 Monate, es ist bald implementiert, eine gute Gewohnheit zu werden. Und so kannst du das auch mit dem Bibellesen tun. Und ich weiß, einige sagen, hey, ich bin ganz viel unterwegs, Gideon. Ich war auch mal ganz viel unterwegs, war 6 Uhr morgens schon auf Achse, um 11 Uhr erst ins Bett gekommen, gab mal Zeit in meinem Leben, da war es richtig tough. Und da habe ich überlegt, hey, wie kriege ich dieses Wort Gottes in mein Leben rein? So, wenn du kaum Zeit hast zu lesen, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir eine Hörbibel gekauft. Eine richtig gute Hörbibel. Ich habe Geld dafür ausgegeben und habe das reingezogen, weil ich das Wort Gottes in mein Leben reinlassen wollte, weil es kann dein Leben verändern, wenn du willst und wenn du es zulässt. Ja, und ich sage immer, wo ein Wille ist, ist ein Weg. So, und ich wollte das tun, gerade jetzt am Anfang des Jahres, bevor wir jetzt hinein lesen, unsere Textstelle. Seid ihr jetzt bereit, das Wort Gottes zu lesen? Was anderes bleibt euch nicht übrig. Ja. Johannes 12, Vers 1 bis 8. Wer will, darf mit aufschlagen. Ich habe den Text aber auch an die Wand geworfen. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den er, Jesus, von den Toten auferweckt hatte. Dort bereitete man ihm ein Mahl und Martha trug auf. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm bei Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, kostbaren Nadenöls, salbte Jesus die Füße
und trocknete seine Füße mit ihrem Haar. Ich will ganz kurz springen in eine Parallelstelle, wo das auch geschrieben steht. Das ist noch in Markus 14 und Matthäus 26 geschrieben. Da steht, der goss sie die Salbölflasche über das Haupt von Jesus aus. Das Haus nun wurde erfüllt vom Duft des Öls. Judas Ischariot aber, einer seiner Jünger, der ihn ausliefern sollte, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Ertrag Armen zugutekommen lassen? Das sagte er aber nicht, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war und als Kassenverwalter Einnahmen auf die Seite schaffte. Klammer auf, auch das steht in der Bibel, Klammer zu. Ja, die Bibel kommentiert auch Dinge. Ja? Manchmal lässt sie Sachen unkommentiert, aber hier wird es kommentiert. Nun sprach Jesus: Lass sie, sie soll es bewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Arme habt ihr ja alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ganz spannende Geschichte. Wir sind in Bethanien, 3 Kilometer südöstlich von Jerusalem, an der Ostseite des Ölbergs gelegen, an einem Lieblingsort von Jesus. Wer glaubt, dass Jesus Lieblingsorte hatte? Genau, also ich glaube auch, dass Jesus Lieblingsorte hatte und Jesus war sehr gerne in Bethanien. Ja, in der Bibel wird über 12 Mal dieser Ort tatsächlich erwähnt. Und Jesus hatte diesen Ort öfter besucht, auch dort übernachtet. Und von Bethanien, wohlgemerkt, fuhr er auch gen Himmel auf. Also ein ganz besonderer Ort. Und dass Jesus gerne in Bethanien war, das lag sicherlich an Lazarus, an Martha und Maria, das sind alles Geschwister. Offensichtlich eine Familie, bei der Jesus wirklich gerne zu Hause war, bei dem wahrscheinlich einfach mal so zu Tisch setzen konnte, sich wohlfühlte und einfach mal ausruhen konnte bei dem ganzen Trubel und vielleicht auch mal über die normalen Dinge des Lebens reden konnte, ohne gleich irgendwie in religiösen Smalltalk mit den Pharisäern zu verfallen. So, das ist, glaubt, dass das deshalb auch ein Lieblingsort von Jesus war. Es ist nun 6 Tage vor dem jüdischen Passafest, es ist Sabbat, der höchste Wochentag der Juden, an dem häufig ein Gastmahl gefeiert wurde. Dieses Mal bei Simon aus Bethanien. In der Parallelstelle lesen wir von einem Aussätzigen, also ehemals Aussätzigen. Die Ausleger gehen davon aus, dass dieser geheilt wurde von Jesus, weil es sonst nicht einfach so da drin gestanden hätte. So, und er kann ja nicht aussätzig sein, sonst könnte er nicht im Haus andere Leute einfach einladen. Martha bedient, so wie wir sie kennen, auch an anderer Stelle. Die größere Schwester, die kleinere Schwester Maria ist dabei, Lazarus ist dabei, der von den Toten auferweckt wurde und natürlich seine 12 Azubis, die überall mit ihm unterwegs waren, wo er war, in ganz Israel. Alle saßen zu Tisch, wahrscheinlich so um die 20 Personen und es gab leckeres Essen. So, vielleicht hast du zu Silvester auch lecker gegessen oder zu Weihnachten, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Alle sind guter Laune. Alle sind richtig gut drauf und freuen sich und lachen. Und auf einmal nimmt Maria ein Alabasterfläschchen, vielleicht ungefähr so groß, ja, und sie bricht es auf und gießt die über 300 Milliliter wertvolle Flüssigkeit, das Öl, über das Haupt von Jesus. Und auf einmal wird alles still. Alle fragen sich, was jetzt los? Ja. Wie sollen wir jetzt reagieren? Vielleicht kennst du das von einem Meeting, irgendwie alle sind richtig gut drauf oder so und auf einmal sagt jemand was und alle sind still, gucken auf die Person, gucken auf den Chef und du weißt nicht, wie soll ich jetzt überhaupt reagieren, wo ist jetzt meine Position in der ganzen Stelle? Ja, und die haben garantiert hier auch gefragt, ja, wie reagiert Jesus jetzt? Das ist ja immer die spannende Frage, wenn Jesus dabei ist, wie reagiert Jesus jetzt in diesem Augenblick? Ja, lacht er jetzt? Oder weint er jetzt? Spannende Frage. Und diese Handlung ist so besonders, ist so ein heiliger Moment. Eine Handlung, die keine Worte braucht, aber Bände spricht. Hier in diesem Augenblick. Eine Liebesaktion von Maria ohne Worte. Und ich finde das so interessant, dass Maria aus dieser Etikette, aus dieser Gewohnheit ausbricht, hier in diesem Gastmahl, wie sich alle im Augenblick, sage ich mal, zu verhalten haben und einfach ihr Herz sozusagen vor Jesus ausgießt. Und ich finde das nochmal interessant, wie sie von Gottes Liebe berührt ist, um das weiterzugeben. Also sie hat Gottes Liebe verstanden, sie ist berührt, auch von seiner Vergebung, ja, und will diese Liebe einfach Jesus geben und nutzt diesen besonderen Moment. Wohlgemerkt, bevor Jesus am Kreuz stirbt. Und ich finde, hier kann man auch was lernen, weil manchmal ergreift man nicht die Momente, die so wichtig sind im Leben. Habe jetzt neulich erst mich mit jemandem unterhalten, habe gesagt, ach, ich habe mich mit dieser Person noch getroffen und habe mich so schön unterhalten und ich hatte den Impuls, was zu tun und ich habe es nicht gemacht, jetzt ist sie gestorben. So. Aber sie nutzt den Moment, als Jesus noch da ist, ja, bevor er am Kreuz gestorben ist. Und eine zweite Sache ist, dass sie so berührt ist von der Liebe Gottes, dass sie einfach nicht anders kann, als das zu tun, was sie tut. Und mich bewegt es persönlich, dass viele nicht mehr bewegt sind von der Vergebung, die Gott uns geschenkt hat. Dass wir die Liebe Gottes, die wir erleben durften und erleben dürfen, so selbstverständlich nehmen. Dass es gewöhnlich geworden ist, es ist flach geworden, es ist so normal geworden. Zur Gewohnheit in dem Sinne, dass es nicht mehr besonders ist, dass es auch für uns nicht mehr heilig ist. Und ich habe nichts gegen Gewohnheiten, denn gute Gewohnheiten prägen unser Leben, die halten unser Leben auf Kurs. Doch gute Gewohnheiten bleiben nur dann gute Gewohnheiten, ja, wenn sie weiterhin besonders bleiben. Wenn der Wert weiterhin verstanden wird, wenn der Inhalt noch nicht verloren gegangen ist, ja, wenn du nicht mehr weißt, warum du Zähne putzt, dann ist etwas Wesentliches verloren gegangen. Ja, wenn du nicht mehr weißt, was dich bewegt, in die Gottesdienste zu kommen, dann ist etwas Wesentliches verloren gegangen. Und ich klag dich hier nicht an, dass etwas verloren gegangen ist und dass du gar nicht mehr kommen sollst, aber wenn das passiert ist, lohnt es sich, neu auf die Suche zu gehen, wo das hingegangen ist, die Liebe. Manche würden es so formulieren, sagen, hey, kehre zurück zur ersten Liebe. Und ich mag die Formulierung erste Liebe persönlich nicht so sehr. Ich weiß, was sie meinen, aber für mich ist die erste Liebe so wie eine zarte Pflanze mit einer wunderschön großen Blüte. Ja, die alle sehen und die freuen sich. Ich kann auch mal poetisch sein. Ja. Aber diese Pflanze hat keine tiefen Wurzeln. Diese Pflanze hat keine tiefen Wurzeln. Und es geht einher mit Romantik, die rosarote Brille, die wir so kennen, und das Kribbeln und die Schmetterlinge im Bauch. Das wollen wir, das verstehen wir oft unter Liebe. So, und die Parship-Plakate überall, die zeugen davon, ja, dass da eine Sehnsucht da ist nach dieser Liebe. Oder Filme erzählen von der Liebe, wie sie sein soll. Und wir stellen uns unter Liebe manchmal diese Romantik vor, diese erste Liebe. Aber diese erste Liebe, die ist nicht von langer Dauer. Ja, sie ist nämlich nicht tief gewurzelt. Und wenn unsere Liebe zu Gott wachsen soll, dann muss sie einfach auch tief wurzeln. Und wenn sie tief wurzelt, dann zeigt sie immer eine Blüte, dann wächst sie und treibt vielleicht noch mehr Blüten und wird größer. Danach müssen wir auf die Suche gehen, nach dieser Liebe. Und mit dieser Geschichte will ich mit euch auf die Suche gehen, was Liebe wirklich bedeutet, weil ich glaube, so der Begriff Liebe wird so inflationär gebraucht wie kein anderer. Und den ersten Punkt, den wir hier sehen in unserer Geschichte ist, wahre Liebe riskiert alles. Wahre Liebe ist mutig. Ja, es brauchte Mut von Maria, so eine Aktion hier durchzuziehen. Der Geruch erfüllte den ganzen Raum. Ja, es war nicht zu sehen, nicht nur zu sehen, dass sie etwas tat, es war zu riechen in dem Augenblick, wo sie die Flasche aufbrach. Ja, gab es kein Zurück mehr. Es war zu riechen. Es war reines 4D-Kino. Ich habe gehört, 4D-Kino, ich weiß nicht, wer schon mal da war. Ja, du kannst jetzt reinsetzen, so musst vorher Sachen unterschreiben und wenn irgendwo du eine Wasserszene siehst, da merkst du auch, wie Wasser sozusagen auf dich ein bisschen rieselt. Ganz nice. Aber das war 4D-Kino. Ja, wir lesen das hier so in der Geschichte, aber das war richtig zu riechen in dem ganzen Raum. Es roch überall nach einer Art Lavendel. Und das braucht Mut. Ja, was ist, wenn jemandem die Marke nicht gefällt? Ich habe meiner Frau jetzt einen Duft gekauft zum Geburtstag und habe das ausprobiert. Vorher natürlich in meinem Handgelenk, riecht das gut? Und ich sagte, ey, wow, riecht richtig gut, kannst du mitnehmen, ist eine super Idee. So. Ja, und habe mir nichts dabei gedacht, aber das roch am Abend. Ja, ich wusch meine Hände und wusch da drüber, es roch noch am Morgen. So. Und ich hatte mir jetzt schon Sorgen gemacht, wird sie das merken? Ja? Außerdem ist es immer ein bisschen pikant, wenn du so nach Frauenparfum riechst. Ne? So. Das roch man einfach überall. Und die Frage ist, warum hat Maria so etwas gemacht? Und ich glaube persönlich, das war eine prophetische Handlung, die ich mir so vorstelle. Maria saß ja in einer anderen Begebenheit zu den Füßen Jesu. Können wir in Lukas 10 nachlesen, als ihre ältere Schwester Jesus bediente und auch sich beschwerte. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Geschichte erinnern könnt. Aber das Sitzen zu den Füßen Jesu oder zu den Füßen Jesu ist ein Zeichen davon, dass man lernt von einem jüdischen Rabbi, also von einem jüdischen Lehrer. Und Jesu und Maria saß zu den Füßen Jesu und sie wird als Lernende dargestellt, als diejenige, die aufnimmt. Das ist damals schon für eine Frau einfach revolutionär gewesen, dass das überhaupt möglich war. Das heißt, sie hatte Jesus zugehört. Sie hatte ihn kennengelernt. Sie wusste, was er wollte, sie wusste, was seine Hobbys waren, sie wusste, was Jesus mag, sie wusste, was der Wille Gottes war. Und jetzt hatte sie einen inneren Impuls, diese Liebe Jesu zu erwidern. Und ich glaube, dass der Heilige Geist zu ihr gesprochen hat und sie kam auf die Idee, mit Jesus mit Öl zu salben. Und wahrscheinlich hatte sie die Ölflasche zu Hause, aber ich nehme an, sie hatte sie nicht zu Hause, sondern sie hatte irgendwo unter ihrem Bett ein kleines Kästchen mit Münzen und sie kramte zusammen das, was sie über die Jahre gespart hatte, ging irgendwie zu einem Händler in Jerusalem, so, weil es war ja nur 3 Kilometer entfernt und ich denke mal, Jerusalem war ja das Handlungszentrum schlechthin damals auch im Nahen Osten und hatte sich dort die Flasche besorgt von Öl. Und nun war Jesus wieder da in Bethanien. Ja, und sie hatte diesen prophetischen Eindruck, Jesus mit dem Öl zu salben. Und wir wissen, dass es letztendlich für das Begräbnis war. Das konnte sie ja aber nicht ahnen. So. Und sie brach diese Flasche auf. So, und dachte, okay, was tue ich hier eigentlich? Ja, in dem überhaupt, wo der Duft sozusagen den ganzen Raum erfüllte. Aber es gab kein Zurück mehr und sie goss es über das Haupt von Jesus. Und Jesus saß da und links und rechts rann das Öl von seinem Kopf runter. Es rann bis auf seine Füße runter. Und sie wurde nervös und war vielleicht sogar schockiert und dachte, wow, ist das viel Öl, so über 300 Milliliter, so eine ganze Flasche. Und dann verteilte sie das Öl, salbte seine Füße einfach damit, wurde nervös und machte ihre Haare auf und trocknete das Öl und die Füße mit diesem Öl. So stelle ich mir die Geschichte vor. Sie hatte nur diesen inneren Impuls, das zu tun. Und war diese Situation so da, wie sie ist. Nicht perfekt, überhaupt nicht perfekt in diesem Moment. Und sie hatte auch überhaupt nicht die Idee, irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie wollte auch Jesus gar nicht blamieren. Sie war definitiv außerhalb ihrer Komfortzone. In diesem Augenblick. Aber es zeigt, wahre Liebe ist gehorsam und sie riskiert alles. Und wenn Gott zu uns spricht, dann braucht es Mut, dass wir Dinge tun, die wir vorher nie gewagt haben. Dass wir Schritte gehen, die wir vorher noch nie gegangen sind. Dass wir Wege einschlagen, die wir vorher noch nie eingeschlagen haben. Es braucht Mut dafür. Zum Beispiel, wenn du von Gott einen Impuls hast, jemanden die Hände aufzulegen und du hast das noch nie gemacht, ja, das braucht Mut. Und das ist ein Schritt raus aus deiner Komfortzone. Ich kenne eine Story, da war ich 14 Jahre jung, ein Junge kam auf mich zu, er war Christ auf dem Schulhof und sagte, du, ich habe das und das Problem und so. Ich sage, weißt du was, ich bete für dich, darf ich dir die Hände auflegen? Bam, legte ich ihm die Hände auf. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. So, es klingelte, die Leute gingen rein an uns vorbei, wir standen mitten am Eingang. So cool. Später gab er in seiner Kirche einen Bericht darüber. Meine Mom erzählte mir das und ich dachte, wow, wurde er geheilt? Nein, wurde er nicht. Ja. Aber er war so beeindruckt von dieser Aktion, dass ich ihm die Hände aufgelegt habe, mitten in der Schulhof, und die Leute gingen vorbei. Und es braucht Mut, das einfach zu tun, außerhalb der Komfortzone. Oder wenn wir unseren Gott einfach anbeten im Lobpreis, auch mal die Hände zu heben, ja, wenn du es vorher noch nie getan hast. Oder wenn du ein ganz stiller Mensch bist, auch einfach mal zu klatschen und Gott die Ehre zu geben dadurch, das braucht Mut, ja, wenn du es noch niemals getan hast. Ja, und du riskierst alles, weil du weißt nicht, ob du im Takt klatschen kannst. Aber weißt du, das ist egal, wenn es laut genug ist. Ja, dann hört es eh keiner. Ja, aber du bist dabei. Du bist dabei. Und Jesus sagt, lass sie, die Musiker, reden. Klatsche einfach, ja, wenn die anderen klatschen. So. Und das ist einfach ein Ausdruck davon, dass wahre Liebe alles riskiert. Und das Risiko natürlich, was andere über mich denken, das ist immer da. Das kannst du nicht ausschalten. Für alles, was du neu machst, das Risiko, das hast du immer, das musst du eingehen, sonst wirst du nichts erleben. Aber wahre Liebe ist nicht nur bereit, das Risiko zu tragen, sondern auch die Kosten. Und ich komme zum zweiten Punkt hier, wahre Liebe kostet alles. Weil diese Liebe ist verschwenderisch auch in der Art, wie sie gibt. Es kostete ihren wertvollen Besitz. Das kostbare Nadenöl kam aus Indien und war damals unter den Top 3 der Parfums weltweit. So, und kostete 70% des Jahreseinkommens eines normalen Arbeiters. Stell dir mal durchschnittliches Jahreseinkommen vor. Ich glaube, das liegt so bei knapp 40.000 Euro, wird das so gerechnet, brutto. 70% davon, knappe 30.000 Euro. Kaufst du. Und für einen Moment, um Jesus zu salben, lass das einfach mal kurz sacken. Wir sammeln jetzt nicht die Finanzgabe ein. Aber einfach mal diesen Moment, einfach darüber nachzudenken, was da passiert ist in diesem Augenblick. Es war wirklich ein Zeichen größter Liebe und Hingabe. Und die Jünger, lesen wir Matthäus 26, Vers 8, die sprachen hier von Verschwendung. Aber wohlgemerkt, sie hat es freiwillig getan. Niemand hat sie gezwungen dazu, das zu tun. Sind wir bereit, Gott was zu geben von unserem kostbaren Besitz? Solche Aktionen kosten auch Diskussionen. Macht es Sinn, überhaupt so viel Geld auszugeben für diesen einen Moment? Und ich finde, der Kontrast könnte nicht größer sein. Auf der einen Seite Maria, die hier alles gibt, und dann Judas, der überhaupt nichts gibt, ja, der noch davon irgendwie versucht, seine Taschen zu füllen. Irgendwie bizarr, diese ganze Situation hier, von der Johannes berichtet. Diese Liebe kostet manchmal Ansehen vor Menschen, ja, weil du deine Meinung outest. Es ist nicht immer modern, die Wahrheit zu sagen. Ja, aber sie ist es wert und es kostet etwas, die Wahrheit auszusprechen. Wenn jemand gemobbt wird, aufzustehen und zu sagen, das ist nicht okay. Das kostet mich etwas. Und darf ich dir ein Geheimnis verraten? Jede Wahrheit, die in Liebe, wohlgemerkt, die in Liebe ausgesprochen wird, nicht aus Rache, nicht aus Eigennutz, nicht aus Eigeninteresse, es ist nicht umsonst. Diese Wahrheit hat einen Wert. Es kostet dein Ansehen vielleicht vor Menschen, aber es hebt dein Ansehen vor Gott. Und die Frage ist, was ist mir wertvoller, vor Menschen gut angesehen zu sein oder vor Gott gut angesehen zu sein? Maria hatte nämlich das verstanden, wenn Gott für mich verschwenderisch liebt, dann sollte ich auch für ihn verschwenderisch lieben. Und es war ihr egal, wie sie dabei aussieht. Und das, was hier passiert, ist eine besondere Form von Anbetung. Sie betet ihren Gott an, ohne etwas zurückzuhalten. Maria gab alles, was sie hatte, an Ansehen, ja, an Besitz und an Kraft. Sie zeigte ihre Liebe mit ganzem Herzen, mit aller Kraft und mit ganzem Verstand. Und so oft sind wir geneigt, etwas zurückzuhalten, irgendwie rauszupicken, auch von der guten Botschaft, was uns gefällt. Und dann führen wir diese Stelle an, das Gute behaltet. Aber nicht alles, was gut ist, gefällt dir. Für deine Ansicht gut ist. Aber was in Gottes Ansicht gut ist, das sollte uns gefallen. Das fordert uns heraus. Gnade erfährst du nur durch das Kreuz, wenn du bereit bist, es selbst auf dich zu nehmen. Das sagt Jesus ganz klar in seiner Botschaft. Und es ist so ein Risiko, auch all in zu gehen. Und wir sind ja schon herausgefordert, wenn es darum geht, Ben hat es vorhin angesprochen, 10% unseres Einkommens zu geben. Was es heißt, 10% des Einkommens zu geben in das Haus Gottes. Es ist ein biblisches Prinzip, auch im Neuen Testament. Wir versuchen das irgendwie beiseite zu schieben. So. Und da fangen wir an schon zu diskutieren. Aber ich glaube, wer nicht bereit ist, 10% zu geben, der ist nicht bereit, auch mehr zu geben. Und das ist ein Satz, der mir einfach mal so in den Kopf kam, als Gott mich ansprach auf meinen Besitz und wo ich gedacht habe, naja, ich sollte mal anfangen, mehr zu geben, damit ich überhaupt bereit bin, auch wirklich alles zu geben. Und das kann für dich, es ist eine Herausforderung, für mich war das eine Herausforderung am Anfang, für Prozent zu geben, um wirklich auch mein Herz zu öffnen für mehr. Deshalb predige ich heute nicht, geh irgendwie all in, sondern ich sage einfach nur, fang einfach mal an. Ja? Und gib mehr. Und das stretcht uns ganz positiv im Glauben. Und ich finde es spannend, diesen Aspekt hier von Anbetung zu erwähnen. Denn ich gewinne auch manchmal den Eindruck, dass Anbetung für uns so wenig wie möglich kosten soll. Auch gerade so irgendwie in den Liedern, in denen wir Gott wenn wir Gott mit Liedern preisen, auch im Gottesdienst und diesen besonderen Moment haben, ja, dann gucke ich, hey, was gefällt mir eigentlich? So. Dann dreht sich doch eigentlich viel mehr um mich. Mag ich den Musikstil? Ja. Mag ich, wird mein Lieblingslied gespielt oder nicht? Ja, ist es zu laut oder ist es zu leise? Es ist wirklich nice, wenn das stimmt, ja, und wenn das alles passt, aber auch nur nice to have. Weil es geht in Wirklichkeit um ihn. Nicht das, was mir gefällt, sondern ihm gefällt. Und das ist da, wo wir unseren Blick einfach drauf richten. Und wir führen so viele Diskussionen hier, wie die Jünger auch und wie Judas. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und wenn wir eigentlich ehrlich sind, dann geht es doch oft um uns selbst, wie ich mich gerade fühle. Und ich sage so, als Kirche ist es uns ja nicht egal, wie sich jeder fühlt. So, aber wir müssen gucken, was gefällt Gott? Ja, sind wir bereit, wirklich den Fokus zu setzen, was gefällt Gott? Ja, und was will Gott überhaupt erreichen? Es ist ein Gottesdienst. Das heißt, wir dienen Gott hier an diesem Ort, hier am Sonntagmorgen und auch am Sonntagabend. Ich will ein Beispiel erzählen, damit ihr auch wisst, wie es mir ergeht. So, ich war jetzt auf der Jesus Saves Konferenz, auf der Jugendkonferenz, kurz vor Silvester mit der Jugend. Wir waren mit 18 Leuten da. Ey, und es war gigantisch. Es war gigantisch. Die erste Abendveranstaltung ging los. So, und ich sag dir, da wurde elektronischer Style, Lobpreis-Style gespielt. Mit Strobolicht. Ja, ich war weiter hinten und ich dachte, ich bin alt. Ich bin richtig alt. So, ich muss mich outen da als Jugendpastor. So, und ich war erstmal geblendet, ja, von der ganzen Sache. Ich brauchte den Abend, um mich ein bisschen zu akklimatisieren. Aber wisst ihr, Gott wurde verherrlicht an diesem Abend. Und es war richtig cool. Und die Jugendlichen sind nach vorne, so sind richtig gehüpft und so, sind immer im Kreis und so und haben richtig Gas gegeben. So. Ich habe von hinten so ein bisschen geklatscht. So. Und dann irgendwann dachte ich, ja, jetzt ist die Zeit, nach vorne zu gehen, um meinen Gott zu ehren. Und dann sagten die Jugendlichen, ja, du bist da. Ich sag, ja, ich bin da. Aber ich sag dir, wie ich nach vorne kommen musste, du. Ich konnte erstmal gar nichts sehen von diesem Strobolicht. Ja, ich habe erst gesagt, hey, wo bist du? Führ mich vorne zu der Bühne, damit ich auch nach vorne komme. So, das war so mein Moment. Ja. Es geht nicht um das auch als Jugendpastor, was mir gefällt. Wenn ich das machen würde, würde niemand kommen. Es ist einfach so. Es ist so. Die Teens finden es mega geil, dort zu sein. Und ich denke manchmal abends, wenn ich ins Auto steige, du wirst zu alt für den Kram. Aber wisst ihr, das ist auch hier im Gottesdienst, dass wir halt überlegen, hey, was gefällt Gott? Ja, und was können wir tun, um andere Menschen zu erreichen? Und wir dürfen uns da nicht in Diskussion irgendwie verstricken lassen. Und ich glaube, auch Lobpreis ist manchmal ein Ausdruck dessen, was wir fühlen und was wir glauben, weil wir haben keinen reservierten Gott. Unser Gott ist nicht reserviert. Ja, unser Gott ist ausdrucksvoll. Ja, und sein Herz ist richtig voll, uns zu lieben. Er ist außergewöhnlich. Das Kreuz ist ausdrucksvoll und außergewöhnlich. Und Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, weil er das Kreuz liebt. Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil er dich liebt. Und das müssen wir verstehen. Und wenn wir davon bewegt werden und tief berührt werden, dann können wir nicht mehr anders, unseren Gott zu feiern. Und dann werden wir auch verrückte Dinge tun. Aber wenn mich das persönlich nicht mehr bewegt, diese Liebe am Kreuz, die Jesus verschwenderisch für mich gegeben hat, dann ist mir alles egal. Und dann fange ich an zu diskutieren. Und dann gucke ich, was mir wichtig ist. Aber darum geht es nicht hier in diesem Text und geht es auch nicht eigentlich in unserem Leben und geht es nicht im Thema Anbetung. Wahre Liebe ist nicht nur bereit, das Risiko zu tragen, sondern auch die Kosten. Oh, jetzt habe ich mir Rage geredet. Ah, ich habe noch einen Punkt. Weil der dritte Punkt, der letzte Punkt ist, wahre Liebe versteht alles, sie verliert den Fokus auf das Wesentliche nicht. Und ich finde das so beeindruckend, wie Jesus hier diese Diskussion lenkt, auf das Wesentliche. Die Diskussion der Jünger angeführt von Judas gleich, man hätte das Geld den Armen geben können. Ja, hätte man. Hätte Fahrradkette. Ist aber nicht so. Und Jesus sagt, lass sie, weil sie hat es für mich getan. Lass sie, sie hat es für mich getan. Alles, was wir für Jesus tun, es könnte nicht verschwenderisch genug sein. Und ich höre das, wie gesagt, manchmal auch in Bezug auf Lobpreis und Betung. Ja, Gideon, ich kann auch still sein. Ich mache schon die ganze Woche den Hampelmann. Jetzt will ich hier einfach mal nur relaxen. Ja, ich will meine Kraft effektiv einsetzen. Ja, warum nicht eigentlich auch für Jesus? Ich sag dir, jedes Kilojoule, was für Jesus verbrannt ist, ist nicht umsonst. Es kann nicht verschwenderisch genug sein. Auch hier in dieser Situation schlägt die Stunde nicht für die Armen, die Stunde schlägt für Jesus. Und ich erlebe das so wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen, ach, ihr müsst noch mehr an die Armen denken. Und auch im Gottesdienst, ihr müsst für die Armen noch mehr beten und ihr müsst noch mehr beten für die verfolgten Christen. So, neulich kam jemand auf mich zu und sagt, was tut ihr eigentlich als Kirche für die Fridays for Future Bewegung? So, und während ich da so da saß, so ein bisschen in muss das mal auf mich wirken lassen, ich dachte, ja, wir müssten eigentlich mehr tun. Und dann stoppte ich mich innerlich und dachte, so ein Quark. Unser Gottesdienst hat die Anbetung im Fokus, die Anbetung unseres Gottes. Wir drehen uns nicht um uns selbst, sondern wir beschäftigen damit uns, hey, wie können wir Gott anbeten? Wie können wir Leute hineinführen in die Anbetung Gottes? Wie können wir andere Menschen erreichen, die Gott einfach anbeten, dass sie die Möglichkeit kommen, überhaupt in Beziehung zu kommen? Und unsere Kernfrage im Gottesdienst sollte sein, was fördert die Anbetung Gottes? Was fördert, dass Menschen hierher kommen? Alles andere ist für den Gottesdienst nebensächlich und ordnet sich diesen Zielen unter. Ist es unwichtig, dass wir die Armen speisen? Nein. Ist das Klima unwichtig? Nein. Wir tun alles, was wir tun können. Aber wir sollten uns nicht vom Hauptziel irgendwie abbringen lassen. Und das ist wichtig, dass wir wissen, wann die Stunde ist für Jesus. Und ich finde das spannend, wie Jesus hier über diese Geschichte spricht, wie der Vater im Himmel diese Story hier bewertet, steht in Matthäus 26, Vers 13. Amen, ich sage euch, wo immer in der ganzen Welt dieses Evangelium verkündigt wird, da wird auch erzählt werden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Und sie hat keine Worte dazu gebraucht für diese Aktion. Wahre Liebe riskiert alles. Wahre Liebe kostet alles. Wahre Liebe versteht alles. Sie hat trotzdem Mitgefühl, aber hat trotzdem Fokus auf das Wesentliche. Und ich will dich heute fragen, wo stehst du in dieser Geschichte? Jesus ist da an diesem Tisch Bist du oder kannst du dich identifizieren mit Maria, die bereit ist, alles zu riskieren und dass sie es echt etwas kostet für diesen Moment? Oder gehörst du zu denjenigen, die diskutieren, ob die Sache, die Maria gerade tut, gut ist oder nicht? Oder bist du der oder diejenige, die einfach schweigt, in einer schweigenden Masse sitzt und vielleicht erstmal gar nichts sagt und abwartet? Und ich will dich ermutigen, heute Morgen einfach eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, wo will ich eigentlich hin? Was will ich tun? Wer will ich sein? Ohne dich in eine Richtung drängen zu wollen. Bist du bereit, dieses Risiko zu tragen? Bist du bereit, dass wahre Liebe auch dich etwas kostet? In einer ähnlichen Geschichte in Lukas 7, die ist fast ziemlich gleich, aber ist es nicht identisch, sagt Jesus, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und ich glaube, da liegt auch so eine Wahrheit da drin. Weil wenn du die Vergebung Jesu einmal richtig begriffen hast, die Liebe Gottes für dein Leben, ja, dann kannst du nicht mehr anders, als andere Menschen zu lieben. Und vielleicht hatte ich den Impuls, dass Menschen hier sind, die sind christlich aufgewachsen. Du hast nicht groß gesündigt in deinem Leben, du bist richtig brav aufgewachsen. Gehör auch so zu diesen braven, relativ braven Leuten. Und ich dachte immer, ich bin gerecht vor Gott. Ich dachte, Gott hat es echt mit mir gut. So, er hat nicht so viel Mühe, weil ich habe nicht so viel angestellt. Andere stellen so viel Mist an, da muss sich Gott wahrscheinlich mit seinen Engeln richtig kümmern. Das war meine Vorstellung. So. Aber ich stellte fest in meinem Leben, dass es mir schwerfällt, Gott richtig zu lieben und andere Menschen zu lieben. Und das Problem war, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was Jesus am Kreuz für mich persönlich getan hat. Als ich auf einmal den Wert verstanden habe vom Kreuz, als ich auf einmal begann, die Tiefe zu verstehen der Liebe Jesu, der Vergebung für mich persönlich, dann merkte ich, wow. Und dann konnte ich diese Liebe mit anderen Menschen teilen. Du musst nicht viel auf dem Kerbholz gehabt haben, damit du viel liebst, damit dir viel vergeben ist. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich auszustrecken nach der Liebe Gottes und sie mehr und mehr zu verstehen, damit du andere lieben kannst. Lass uns die Augen schließen und ich will Gelegenheit geben, dass du antworten kannst, dass du reagieren kannst. Am Anfang des Jahres 2020. Ich will die Gelegenheit auch ergreifen für all diejenigen, die noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Du bist vielleicht wie Maria gerade so am Tisch. Du siehst Jesus, du siehst die Jünger, die übrigens nicht immer perfekt reagieren. Und du hast dieses Verlangen, etwas zu tun, Jesus kennenzulernen. Und ich will dich einladen heute an diesem Morgen, dass du eine Entscheidung treffen kannst für Jesus. Wo er König ist in deinem Leben, wo er der Chef ist in deinem Leben. Und wenn du das tust, wird Jesus in dein Leben kommen und wird alle Schuld reinwaschen. Wenn du bereit bist, dein Herz ihm zu geben. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen willst, in diesem ganz besonderen Moment, während alle die Augen geschlossen halten, heb doch ganz kurz deine Hand und sag, diese Entscheidung will ich heute treffen, an diesem Morgen. Sei so mutig. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, danke. Ja, heb deine Hand da, wo du bist und sag, diese Entscheidung will ich treffen. Ja, danke schön. Danke. Und ich will dich einladen, mit mir jetzt ein Gebet zu sprechen. Lass uns jetzt aufstehen und lass uns ein Gebet einfach mit unterstützen, all diejenigen, die einfach diese Entscheidung getroffen haben. Ich bete einfach vor und wir beten einfach alle gemeinsam nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Ich glaube mit meinem Herzen und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus ist mein Herr. Und alle sagen wir gemeinsam, Amen. Gib mal richtig fetten Applaus für all diejenigen, die sich entschieden haben. Und an all diejenigen, die sich entschieden haben heute, wir wollen dich einladen, nach diesem Gottesdienst einfach hier zu meiner Rechten in die Welcome Lounge zu kommen. Wir haben ein ganz persönliches Geschenk für dich, auch mit einer Bibel. Wir wollen nochmal persönlich für dich beten, auch wie du die ersten Schritte im Glauben gehen kannst. Und ich will für uns alle einfach nochmal beten und uns segnen, weil es so wichtig ist, dass wir unseren Gott erfahren. Herr, ich danke dir einfach, dass du da bist, jetzt in diesem Augenblick, Herr, dass du gesprochen hast. Herr, führ uns immer mehr hinein, wirklich deine Liebe zu verstehen, in aller Tiefe. In der kompletten Fülle können wir es nicht, Herr, aber wir strecken uns aus, mehr zu ergreifen. Herr, weil wir wissen, nur diese Liebe, die wir begriffen haben, können wir anderen geben. Und so segne ich jeden Einzelnen von uns für die Woche. All das einfach auch, was jeder Einzelne von uns erlebt oder wo er zu kämpfen hat in den Herausforderungen, dass diese Liebe gerade jetzt in diesem Moment hineinkommt, auch in unser Denken. Halleluja. Amen.